Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Viel ist in den letzten Jahren diskutiert worden über die Notwendigkeit, die Dekolonisierung von ethnologischen Museen voranzutreiben. Die kostbaren Benin-Bronzen stehen symbolisch für die Debatte um Rückgaben geraubter Kulturgüter und Kunstwerke. Im August sind über 500 Bronzen aus Berliner Museumsbeständen in einem Abkommen an Nigeria rückübertragen worden. 20 Benin-Bronzen hat Kulturstaatsministerin Roth am 20. Dezember zusammen mit Außenministerin Baerbock nach Abuja überführt. Wir haben in unserem Programm ausführlich darüber berichtet. Das in diesem Jahr vollständig eröffnete Humboldt-Forum in Berlin zeigt einige wenige Benin-Bronzen. Es sind Leihgaben. Zur Präsentation gehört ein Video, in dem unter anderem erzählt wird, wie koloniale Aufarbeitung funktioniert. Welche Möglichkeiten Museen nutzen könnten, um das politisch Korrekte mit Sinnlichkeit zu verbinden. Darüber spreche ich mit dem Architekturkritiker und Museumsforscher Nikolaus Bernau. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Die Kunsthistorikerin Benedikt Savoy hat vor Jahren die Aufarbeitungspraxis der ethnologischen Museen und auch den Ansatz des Humboldt-Forums stark kritisiert und in der Folge mit dem Ökonomen Felwin Zarr eine folgenreiche Studie zur gebotenen Rückgabepraxis in Frankreich erarbeitet. Sie hat vor 2 Monaten im Kulturausschuss des Bundestags bemerkt, der Kamerunsaal im Humboldt-Forum sähe aus wie ein Denkmal für alle verbrannten Dörfer des Landes und dass man zwar alles über den Kontext der Enteignung erfährt, den Objekten aber kein Raum gewährt werde, in dem sie für sich selber sprechen. Das scheint ein großes Dilemma zu sein. Teilen Sie diesen Eindruck?
Es ist auf jeden Fall ein großes Dilemma und zweifellos der Kamerunsaal ganz besonders ist geradezu ein Symbolraum dafür, weil dort fantastische Objekte stehen, auch Objekte, die eigentumsrechtlich sehr, sehr umstritten sind. Es stehen aber zum Beispiel auch phänomenal gute Bauskulpturen dort herum, bei denen aber nur der Fachmann, die Fachfrau herauslesen kann durch die Inszenierung, oh, diese ganzen Objekte sind ja Teil einer Fassade. Die sind nicht nur irgendwie geschnitzte Balken. Da gibt es tatsächlich doch ein Foto eines Gebäudes aus der Region in Kamerun, wo diese Objekte herstammen. Man hat es tatsächlich geschafft, ein Foto aufzutreiben, auf dem solche Balken nicht drauf sind. Also insofern, ja, das Humboldt-Forum hat ganz, ganz große, auch inszenatorische Probleme. Und hat große Probleme mit der Vergangenheit seiner Sammlungen umzugehen. Und diese ganze Menge Lage, die kommt dann oft unglaublich kalt dabei her. Also das liegt auch an der Innenarchitektur. Es gibt fast überall so blitzend weiße, eiskalte Fußböden. Die Wände sind meistens auch weiß gehalten. Die Vitrinen sind mit relativ schlechtem Glas versehen. Das heißt, man spiegelt sich eigentlich ständig selber.
Das ist schlecht.
Die Beleuchtung ist nicht besonders fantasievoll. Sie ist hauptsächlich davon ausgerichtet, die Räume hell zu machen. Und wenn man dann so tolle Inszenierungen wie die von 1970 im Dahlemer Ethnologischen Museum, die ja wirklich rauscht, denn ja auch in Exotismus, klar. Ja, das war dunkel und geheimnisvoll und es machte Spaß. Ja, aber geheimnisvoll erregt eben auch Neugier, ist sensitiv, hat auch eine gewisse Erotik. Und ich glaube, dem Humboldt-Forum hat man schon manches vorgeworfen, aber noch nie Erotik.
Die radikale Transparenz wird nicht nur von Benedikt Savoy, sondern auch von anderen Museumsleuten, Kuratoren, Kunsthistorikern gefordert. Das heißt ja in erster Linie doch viel Begleittext, eben historische Einbettung. Und das Museum riskiert eigentlich zu einem reinen Dokumentationsort zu werden, oder?
Es könnte das werden. Das wäre übrigens nicht das Schlimmste. Ich meine, es sind nun mal historische Objekte. Die Sammlungen auch im Humboldt-Forum, aber in praktisch allen ethnologischen Museen der Welt sind ja im größten Teil im späten 19., frühen 20. Jahrhundert, also während der Zeit des Kolonialismus zusammengekommen. Das sind Dokumente einer bestimmten historischen Epoche, die überlebt haben, weil sie in die Museen gekommen sind, zu Großteilen, das darf man auch nicht vergessen. Der große Teil dieser Objekte wären längst verrottet, wären längst kaputt gegangen, wären verbraucht worden einfach. Also Bastkörbe oder Speere oder Ähnliches verbraucht man schlichtweg, es sei denn, sie kommen in ein Museum. Sie sind insofern das Dokument der menschlichen Kulturen in einem bestimmten Zustand von deren Entwicklung. etwa im 19. und frühen 20. Jahrhundert im Wesentlichen. Sie sind also historisch. Das muss erklärt werden. Es muss auch erklärt werden, wie kommen diese Objekte daher? Wie sind sie in die Museumssammlung gekommen? Ein Großteil davon wurde schlichtweg auf dem Markt erworben. Sogar von den Benin-Bronzen sind wesentliche Teile nicht bei den großen Auktionen gekauft worden, die berüchtigt sind nach der Plünderung dieser wunderbaren Königsstadt, sondern sind zum Beispiel auch im Kongo erworben worden, weil sie dorthin gehandelt wurden. Also insofern, selbst dort ist die Geschichte oft viel komplizierter, als sie sich in so einfachen Schnittmustern darstellen lässt, wie man sie sich oft wünscht, wie sie sich übrigens oft auch gerade die öffentliche Debatte wünscht. Die will gar nicht so eine komplizierte Lösung haben. Und da denke ich, da ist gerade das Humboldt-Forum doch besonders gefordert, solche Vielfalt zu zeigen und das Ganze aber gleichzeitig sinnlich zu machen.
Also Vielfalt zu zeigen, das hieße doch aber auch, die Depots zu öffnen. Wirklich mal herzuzeigen, was man alles hat.
Zweifellos, das hieße zum Beispiel, die Depots zu öffnen. Das Humboldt-Forum zeigt aber, obwohl es so riesengroß ist, in Einzelteilen weniger, als es früher in Dahlem zu sehen war. Also der Paradefall dafür ist die Bootssammlung aus dem Pazifik. Berlin hat die mit Lichtjahren Abstand, bedeutendste Sammlung von Seegefährten aus dem, was wir so Pazifik nennen, aus europäischer Sicht. Das sind ja sehr unterschiedliche Regionen, sehr unterschiedliche Kulturen, die sich aber alle dadurch auszeichnen, dass sie eine phänomenale Seefahrtskunst entwickelt haben. In Dahlem wurde das sehr, sehr üppig und sehr düster und sehr kraftvoll inszeniert. Hier haben wir eine weiße Halle mit einem schwarzen Fußboden. Das ist total nüchtern. Es gibt eine riesige Vitrine, auf der ein nachgebautes Korallenriff zu sehen ist, bei dem mir bis heute schleierhaft ist, was das eigentlich da soll. Also wenigstens ein ordentliches Aquarium. Das wäre eine Sache gewesen. Aber das ist nicht mal ein Aquarium. Es ist einfach nur nachgebaut. Und dann gibt es so diese tollen Schiffe, aber viel weniger als in Dahlem. Es gibt einen super nachgebauten Katamaran von Fiji-Inseln. Und da gibt es ein, zwei Vitrinen, bei denen so die Objekte nebeneinander stehen. Und da muss man da irgendwie verstehen, wie funktioniert Bootsbau, wie funktioniert Segeln, wenn man überhaupt keine Anhaltspunkte hat und keinen Kompass hat und keine Breiten- und Längengrade und so weiter. Ja, und dann fährt man eben nach Stuttgart und guckt sich da viel, viel kleinere Ausstellungen an über die Pazifik-Sammlung dort und kriegt das alles zusammengebunden. Dass das eine kultische Sache ist, dass das eine religiöse Sache ist, dass es Männer- und Frauenkulturen gibt, dass ich das im Bootsbau zeigen kann. Wie baut man überhaupt ein Boot? Warum baue ich überhaupt ein Boot? Warum will ich denn von meiner Insel runter? Alles das auf einem Bruchteil der Fläche. Es geht also. Aber in Stuttgart ist zum Beispiel auch das Geheimnis nicht verborgen. Man hat gesagt, okay, wir sagen euch auch, wir zeigen euch nur einen kleinen Teil der Sammlung. Das muss man eben auch in Berlin sagen. Dort wird im Humboldt-Forum 2% der Sammlung gezeigt. Der ganze Rest ist in Dahlem und wir reden wieder nur über das Humboldt-Forum. Über 98% der Sammlungen reden wir nicht. Die bleiben in Dahlem, im Forschungscampus, im sogenannten. Ja, und wo sind die Finanzierungen für den Forschungscampus? Wo sind die großen Pläne? Wo sind auch die Pläne? Können wir eventuell alle Sammlungen öffnen? Dass das geht, wissen wir inzwischen. Seitdem Rotterdam, das Museum Beumanns von Beuningen, ein riesiges Depot gebaut hat, mitten in der Innenstadt, in dem alle Sammlungen gezeigt werden, wenn sie irgendwie am Nagel hängen bleiben können. Also es geht. Man muss es nur wollen. Und da muss man sagen, dieses mit dem Wollen, da hapert es in Berlin.
Ja, was trauen Sie denn den Machern des Humboldt-Forums zu? Also wenn wir über koloniales Raubgut sprechen, den Kontext, also den gewaltsamen Kontext, mit einer gewissen Freude am Betrachten der Artefakte zu verbinden.
Das ist sehr, sehr schwierig. Man darf immer ja nicht vergessen, das Humboldt-Forum hat eine 20-jährige Planungsgeschichte. Vor 20 Jahren hat man darüber einfach nicht geredet, weder in der Museumswelt noch in der Öffentlichkeit. Diese ganze Dekolonisierungs- und postkoloniale Debatte in einer breiteren Öffentlichkeit gibt es seit 5, 6, 8, maximal 10 Jahren. Ja, wenn dieses Museum 2010 eröffnet hätte, wir wären alle begeistert durchgegangen und hätten gesagt, Mensch, so dekolonial kann man denken. Das ist einfach mal 12 Jahre zu spät auch eröffnet worden. Jetzt müssen die natürlich einen neuen Dreh kriegen. Sie haben völlig veraltete Pläne teilweise durchgesetzt. Man kann es aber durchaus zum Beispiel in der Pazifik-Sammlung sehen. Die ist auch mit einer Gewaltgeschichte versehen. Sie ist auch mit einer sehr interessanten Handelsgeschichte versehen. Und damit, wie kommen eben verschiedene Kulturen auf einer Ebene zusammen? Oder zumindest nicht auf einer Machtebene, aber auf einer Ebene des Aushandelns von Konflikten und des Aushandelns von Interessen. Da wird dort richtig viel erzählt. Aber das kann man viel, viel spannender machen. Das ist keine Frage.
Es gibt viel Grund für Kritik am Humboldt-Forum, aber Nikolaus Bernau, welche Abteilungen haben aus Ihrer Sicht gute Arbeit geleistet und schaffen vielleicht auch diese Balance zwischen Aufklärung und Sinnlichkeit?
Also mir ist sehr aufgefallen, dass alle Abteilungen, in denen irgendwie so eine Sonderausstellung dabei war oder ist respektive, die funktionieren richtig gut. Also man kann es ganz toll sehen, zum Beispiel in einer sozusagen ethnologischen Abteilung Südostasien. Da gibt es einen Raum viel zu klein für die Theatersammlung. Berlin hat eine sensationelle Theatersammlung. Da werden jetzt einige Masken- und Wayang-Figuren und Wayang-Golek-Figuren aus Indonesien gezeigt. Und eine ganz tolle Videoinstallation. Und direkt der nächste Raum ist den Kulturen der Naga aus Nordostindien gewidmet. Die sind sehr stark nach Südostasien orientiert. Das ist farbenfroh. Das ist kraftvoll. Da wird plötzlich auch natürlich über Kopfjagd geredet. Da haben die Indigenen mitgearbeitet und zwar ganz intensiv. Da haben die bestimmt, was wird gezeigt, was wird nicht gezeigt, wie wird es gezeigt, in welchem Kontext, welche Fotografien kommt der an die Wand, welche Objekte werden überhaupt ausgewählt, sollen wir unsere Farbkultur zeigen. Das rauscht in Knallrot, in Knallorange, in Knallgelb. Ist ein Riesenerlebnis. Dann kommt man in den nächsten Saal und da wird es dann wieder weiß. Das ist genau das Problem. Es gibt große Kontraste, aber man kann im Humboldt-Forum sehr gut sehen, was für ein großer Fehler es ist, für solche großen Museen einen Architekten anzustellen. Nämlich dort, wo andere Architekten reingekommen sind, die einen kleinen Eingriff gemacht haben, die Räume sind wirklich spannend und da merkt man, da kommen auch die Vielfalt der Geschichten plötzlich raus und da haben wir plötzlich auch die Geschichten eben über Machtgefälle und über Raubkunst aus ganz, ganz unterschiedlichen Perspektiven betrachtet.
Über Möglichkeiten, koloniale Kunstwerke im Humboldt-Forum zu präsentieren, habe ich mit Nikolaus Bernau gesprochen. Vielen Dank für Ihren Besuch im Studio.
War eine große Freude.